Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Tolle Musik, lange Haare, freie Liebe und jede Menge Drogen ist ja erstmal vielleicht gar nicht schlecht. Das war ursprünglich auch mal so an der Westküste der USA, als die Hippie-Bewegung dort erfunden wurde. Einer der größten Mythen der Popkultur. Peace, Love and Happiness. Befreiung durch Musik und so weiter und so schön. Das wurde natürlich dann alles irgendwann ausverkauft und blieb eine schöne Idee. Die deutsche Musikjournalistin Ingeborg Schober, die erst letztes Jahr anhand einer Anthologie ihrer Texte wiederentdeckt wurde, die schrieb als eine der ersten in Westdeutschland über diese neuen Pop-Entwicklungen. Von den durchgeknallten Beach Boys über die psychedelischen Birds bis zu den politisch engagierten Jefferson Airplane. Die kommen alle vor in einem jetzt als Buch erschienenen Artikelzyklus, der West Coast Mythos. 1973 erschienen erstmals. Und darüber spreche ich, beziehungsweise habe ich gesprochen mit der Kollegin Sonja Eismann. Ich habe sie vor der Sendung getroffen und sie erstmal gefragt. Die Ausgangslage dieser Wiederveröffentlichung ist ja einigermaßen speziell. Die Musikjournalistin Ingeborg Schober blickt darin auf ein Phänomen zurück, das damals gerade erst seit einigen Jahren existiert, für uns heute aber schon ja mehr als 50 Jahre alt ist. Funktioniert dieser doppelte Rückblick?
Ja, dieser zweifache Zeitsprung beim Lesen, der war für mich tatsächlich erstmal eine Herausforderung, denn meine Erwartungshaltung war zunächst, dass ich als Leserin aus unserer heutigen Perspektive so 6 Jahrzehnte zurücktransportiert werde und dass ich dann aus diesem Buch quasi aus erster Hand erfahre, wie es damals denn nun wirklich gewesen ist, mittendrin in der West Coast Musikszene. Nun hat ja aber Ingeborg Schober im Jahr 1973 eine 5-teilige Serie für die Musikzeitschrift Sounds über diese damals neuen musikalischen Entwicklungen geschrieben, die schon 1972 endet, und der Untertitel der Serie ist ja auch eine leicht verklärte Erinnerung. Aber die Herausgeberin Gabriele Wirth sagt dann ganz richtig im Vorwort, heute ist der Blick zurück ein anderer als der von 1973, denn für uns liegt ja alles in derselben Vergangenheit. Aber genau der Umstand macht das Buch dann auch wieder so interessant, weil uns dann deutlich vor Augen geführt wird, wie sehr Musikjournalismus oder auch Popgeschichte jeweils ein Produkt ihrer eigenen Epoche sind und dass es eben keine endgültigen Einordnungen von Phänomenen geben kann, sondern dass diese sich je nach Zeitkontext eben ständig ändern.
An welchem Beispiel ist Ihnen das besonders deutlich geworden?
Ja, es gab tatsächlich ein sehr prägnantes Beispiel, über das ich fast ein bisschen lachen musste, wenn es auch so ein bisschen bitter war. Es wird nämlich beschrieben, wie sich Jerry Garcia und Bob Hunter kennenlernen, die ja dann später gemeinsam in der Band Grateful Dead sein werden. Und sie treffen sich ausgerechnet in Palo Alto, das von Schober wie folgt beschrieben wird, als Künstlernest, Treffpunkt für die ausgeflipptesten Beatniks, Herumhänger und Verlorengegangenen. Und heute denken wir bei Palo Alto wahrscheinlich eher an die ja heftigsten Auswüchse des Silicon Valley und ja datenkapitalistische Unternehmen wie Facebook, das dort ja auch seinen Sitz hatte. Aber genau hier kommen dann die Fäden eben doch wieder zusammen. Denn ohne diese ja kalifornische Ideologie von Rebellion, Innovation und auch Geschäftssinn damals so benennen zu können, lassen Schubers Beobachtungen schon deutlich erahnen, was daraus mal werden könnte. Sie skizziert nämlich mit ganz wenig zeitlichem Abstand schon relativ klarsichtig eine doch ja traurige Ausverkaufsgeschichte. Also wie sich dann die ganzen großen Plattenfirmen auf diese neuen Hippie-Bands gestürzt haben und ihnen horrende Summen geboten haben und wie auf einmal dann in Haight-Ashbury in San Francisco ständig irgendwelche Kamerateams und Touristen zwischen diesen Hippies herumstolpern.
Ja, das klingt so nach der prototypischen Erfolgs- und Verfallsgeschichte vom Aufstieg aus dem Underground in den Mainstream.
Genau, das ist es auch. Aber das Spannende ist eben, dass Ingeborg Schober am Beispiel von Gruppen wie eben diesen ja, community-orientierten Grateful Dead oder bis hin zu den erfolgreichen Doors, die ja auch dann eben sehr kommerziell gesehen wurden, anhand dieser Gruppen beschreibt sie diesen Prozess fast modellhaft, weil das ja der Anfang einer langen Geschichte von Subversion einerseits ist und Aufgehen im profitorientierten Pop-Business andererseits. Und das wird ja eben, finde ich, zum ersten Mal so richtig im Detail ausbuchstabiert. passiert. Und es gibt dann auch ein Interview mit Marty Balin von Jefferson Airplane. Und da, finde ich, wird auf fast rührende Weise deutlich, wie sehr es den ProtagonistInnen damals eben um gesellschaftliche Veränderungen ging und wie ernst sie das gemeint haben. Und Schober schildert auch, wie konsequent sich Grateful Dead so diese kollektiv-familiären Arbeitsstrukturen abseits von der Musikindustrie aufgebaut haben und wie sie all diese Love-Ins und Be-Ins und Gratis-Festivals geschaffen haben, wo ja eben die Grenze zwischen ProduzentInnen und KonsumentInnen auch verwischt wurde. Aber es ist auch ganz wichtig, dass gleichzeitig die wachsende wirtschaftliche Relevanz von Festivals klar wird. Und da wird dann eben auch ja der Manager der linken Theatergruppe San Francisco Mime Troupe zitiert, der eben gesagt hat, Woodstock ist ein Monster, das uns alle verschlingen wird. Und so war es in gewisser Weise dann ja tatsächlich.
Wenn Sie diesen Zugang zu Musikjournalismus aus heutiger Sicht beurteilen, würde man das aktuell noch so machen?
Ja, da würde ich jetzt einfach sagen, natürlich nicht, denn jede Zeit hat ja ihre eigenen Schreibweisen und Perspektiven und das ist auch wichtig. Aber um die überhaupt entwickeln zu können, muss man eben auch das Archiv kennen und man muss auch die Arbeit von wegweisenden Personen wie Ingeborg Schober kennen, die ja trotz ihrer Pionierrolle lange Zeit vergessen war. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, wie beinahe versessen sie darauf war, Namen und Orte in ihren Texten zu benennen, was vermutlich damit zu tun hat, dass es damals extrem schwierig war, an gesicherte transatlantische Informationen zu kommen, zumal wenn es eben um Infos aus dem Underground geht. Und ich vermute auch so ein bisschen, dass sie gerade als Frau in einem Männerbusiness beweisen wollte oder musste, dass sie alle Fakten und AkteurInnen besser drauf hat als die männlichen Kollegen.
Ist ja kaum zu glauben, dass es meine Zeit vor dem Internet gab und dass man sich auf andere Art und Weise Informationen besorgen musste. Wie kam sie denn daran?
Von den deutschen Plattenfirmen gab es da auf jeden Fall keine Hilfe. Also die waren eher desinteressiert an den Phänomenen. Sie hat ganz stark amerikanische Magazine genutzt, also sowas wie Rolling Stone, Cream oder Crawdaddy. Sie hat sich aber auch vor allem viel auf die Rock-Encyclopedia von ihr sehr geschätzten, leider schon 73 verstorbenen Kollegin Lillian Roxon gestützt. Und diese beiden Frauen haben sich ja ganz sicher als sozusagen Ausnahmefrauen in der Männerdomäne sehr miteinander verbunden gefühlt. Aber trotzdem kommen so Kategorien wie Geschlecht oder auch Ethnie im West Coast Mythos kaum vor. Und also die große Bewunderung für Grace Slick, die ist schon ein Thema. Also die Sängerin von Jefferson Airplane, die wird von Schober sehr verehrt. Aber sowas wie das antirassistische Civil Rights Movement, schwarze MusikerInnen oder die damals aufblühende Frauenbewegung, das waren ja alles große Themen. Aber das kommt nur am Rande vor. Aber ich finde, dass genau dadurch das Buch auch zu einem wichtigen Zeitdokument wird, weil es eben zeigt, dass damals ja als weiblich positionierte Kritikerin es einfach schwer möglich war, die Dinge alle gemeinsam zu thematisieren, ohne sich dann eben angreifbar zu machen. Und ich glaube, aus genau dieser Feststellung können wir heute tatsächlich auch noch viel lernen. Also, dass alle radikalen oder emanzipatorischen Bewegungen beispielsweise eben doch auch oft Leerstellen haben.
Vielen Dank für die Einschätzung, Sonja Eismann. Das Buch Der West Coast Mythos, eine leicht verklärte Erinnerung von Ingeborg Schober, ist herausgegeben von Gabriele Wert. Und heute erschienen im Verlag Andreas Reifer.